Willkommen zur neuen Ausgabe von Literamur mit Sigurd Brinkmann und
Clarisse Gosset.
In den Jahren vor dem Mauerfall war West-Berlin ein Hotspot für Franzosen und Französinnen, die der stark empfundenen Enge zu Hause für eine Weile entkommen wollten und die alternative Szene in der geteilten Stadt durchkämmten. Der anziehend provisorische Charakter der kaputten Frontstadt verlor sich in den 90er Jahren und viele der Zugereisten gingen zurück nach Frankreich oder zogen weiter in andere Länder. Die Schriftstellerin Cécile Weißbrot hat vor 20 Jahren begonnen, sich eine Bleibe in Berlin zu schaffen. Ihre Geburtsstadt Paris erlebte sie als verschlossen, Berlin hingegen als einen inspirierenden Kreuzungspunkt der Zeiten.
Und so sind in Berlin mehrere Bücher entstanden. Füge zum Beispiel Mann und Frau, den Mond betrachtend oder die episodische Textsammlung Berliner Ensemble. Der 2019 erschienene Roman Zerstörung lebt von der Spannung zwischen den Städten Berlin und Paris. Im Spätsommer, kurz nach dem Erscheinen ihres neuesten Buches Nevermore, haben wir Cécile Weißbrot in Schöneberg getroffen. Und weil die Ich-Erzählerin in Nevermore eine Übersetzerin ist, haben wir uns auch mit Karin Uttendörfer verabredet. Sie hat am 25. September für die deutsche Übertragung des Buches Nagori den deutsch-französischen Literaturpreis Première erhalten, zusammen mit der franco-japanischen Autorin Ryoko Sekiguchi. Das Institut Français in Tübingen hat den Preis für Autoren und ihre Übersetzer neu gestiftet. Dazu später mehr.
Zurück zu Cécile Weißbrot, die sich nicht zuletzt wegen ihrer jüdischen Familiengeschichte und der spät begonnenen Aufarbeitung der Kollaboration der Vichy-Regierung mit Nazi-Deutschland in ihrem Geburtsland eher wie im Exil gefühlt hat. In Berlin, sagt sie, sei es ihr leichter gefallen, im privaten Kreis über deportierte Familienangehörige und das bleierne Schweigen in der französischen Nachkriegsgesellschaft zu sprechen. Ihren neuen Roman lässt sie in Dresden spielen. Aber auch andere Orte sind von Bedeutung für die Komposition des Textes, der wie eine Partitur verfasst ist und in dem sich Stimmen überlagern und aufeinander antworten.
Cécile Weißbrot lenkt den Blick hin zur renaturierten Zone in Tschernobyl und zum Highline Park in Manhattan. Unter den stillgelegten Hochbahngleisen befanden sich früher Schlachthöfe, Lagerbauten und Märkte. Wie sie das Eigenleben von Orten erfasst und Verbindungen zwischen ihnen stiftet, ist großartig. Und die Idee zum Roman Nevermore, wie hat die allmählich in ihrem Denken Form gewonnen?
Ich hatte vor Jahren einen Dokumentarfilm über Tschernobyl gesehen. Und es gab Bilder aus der Zeit vor Tschernobyl und nach Tschernobyl. Und vor Tschernobyl, das waren einfach Felder, Kornfelder, Weizenfelder. Und dann am gleichen Ort Gras, Becher, also Wasser auch. Unglaublich der Unterschied zwischen beiden. Und das war natürlich in dieser gesperrten Zone. Ich habe sofort gedacht an diese Passage im Roman von Virginia Woolf, To the Lighthouse, der zentrale Teil, wo es um das Zerfallen eines Hauses geht. Und es gibt keine Figur, nichts, nur wie die Natur allmählich die Gegenstände, aber am meisten die Natur allmählich das Haus beherrscht sozusagen. Und ich dachte, wenn ich Filmmacherin wäre, würde ich in diese Zone gehen und Bilder drehen und dann als Voiceover einfach der Text von Virginia Woolf. Und ich weiß nicht, das war also seit Jahren in meinem Kopf und dann habe ich einen Tag gedacht, aber warum nicht ein Essay schreiben? Und ich habe angefangen, daran zu denken. Und dann habe ich mich gefragt, aber warum ein Essay, warum nicht ein Roman? Und dann ist die Idee gekommen, aber ich weiß nicht wie, eine Ich-Erzählerin, also eine Übersetzerin als Ich-Erzählerin zu haben, die diese Passage genau übersetzt.
Well, we must wait for the future to show, said Mr. Banks, coming in from the terrace. Wir müssen warten, dass die Zukunft sich zeigt, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommend. Wir müssen sehen, was die Zukunft für uns bereithält, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommend. Wir müssen darauf warten, dass die Zukunft sich zeigt, sagte Mr. Banks, als er von der Terrasse ins Haus trat. Wir müssen warten, womit die Zukunft uns aufwartet, sagte Mr. Banks, der von der Terrasse hereinkam. Warten wir, was die Zukunft für uns bereithält. Warten wir ab, was die Zukunft... Nun, wir müssen abwarten, was die Zukunft... sagte Mr. Banks, der von der Terrasse kam. Es war einmal eine Frau, die schrieb, in einer großen Stadt, einer Hauptstadt, schrieb sie das am Meer verlorene Haus, zu dem sie schon lange nicht mehr hinfuhr, und die verlorene Zeit oder vielmehr das Vergehen der Zeit. Eine Schriftstellerin, die den Augenblick zu erfassen versuchte, wie sie sagte, aber auch die Spuren menschlicher Präsenz in der Ewigkeit.
Wir schauen der Ich-Erzählerin gewissermaßen über die Schulter, wenn sie Varianten der Übersetzung eines Satzes ausprobiert und sich in den Kosmos der Wulffschen Textes und damit auch in komplizierte Familienverhältnisse und eine ferne Zeit vertieft. Es geht in dem vielschichtigen Roman Nevermore um das Wahrnehmen kleinster Nuancen. Cecil Weißbrot sagt, dass sie dabei von der Musik inspiriert wurde.
Es gibt unterschiedliche Teilchen. Und meine Arbeit ist, dass diese Teilchen zusammenpassen und ein gemeinsames Bild machen. Und diese Teilchen, die kommen aus meiner eigenen Erfahrung oder aus Recherchen auf Internet und so weiter. Also mit der Highline in New York, das ist auch also für mich in Verbindung mit Tschernobyl. Es ist auch in einer Stadt und was für eine Stadt. Und es gibt natürlich Gebäude, aber es ist alles ökologisch gemeint und kommerziell auch. Für mich war der Zusammenhang so. Aber ja, es ist auch, dass es eine andere Sicht auf der Stadt und so eine andere Weltanschauung, könnte man sagen, dass wir bekommen, wenn wir oben sind. Also nicht unten in dem alltäglichen Leben, sondern wir gewinnen ein bisschen Abstand und können die Sachen langsamer betrachten. Und ich mag es auch, wenn es Zusammenhänge oder Linke mit der Literatur gibt. Und in dem Fall gibt es, also es ist winzig, könnte man sagen, eine Straße, der Name, der hat mit Melville zu tun und solche Geschichten.
Kaum vorzustellen, dass von Herman Melvilles Weltroman Moby Dick zu seiner Lebenszeit nur 3000 Exemplare verkauft wurden. Melville konnte nicht leben vom Schreiben. Er arbeitete als Zollinspektor in einem Verwaltungsgebäude am Quai 52. Die Hochgleise in Manhattan überqueren das Amt, in dem Melville sein Geld verdiente. Und dort, wo heute das Gesundheitsamt seinen Sitz hat, befand sich einst eine riesige Müllverbrennungsanlage. 1960 wurden dort Schriften von Wilhelm Reich verbrannt. Der Psychoanalytiker und Sexualforscher war 1933 aus Deutschland geflohen und in die USA emigriert. 6 Tonnen wog das zensierte Material aus Büchern und Zeitschriften. Der Besitz von Reichspublikationen galt in den USA noch viele Jahre als strafbar. Subtil webt Cecil Weißbrot solche fragmentarischen Binnengeschichten in die große Erzählung ein.
so für die Struktur der Romanen versuche ich ja etwas wie eine musikalische Struktur zu schaffen, so wie diese Interlude, die immer wieder kommen. Also es schafft einen Rhythmus und das ist mir wichtig. Und es gibt trotzdem eine Art von Erzählung, also es bleibt trotzdem etwas Narratives, aber die Stückchen aus dem Puzzle, die kommen nicht nur aus der narrativen Welt sozusagen. Aber ich glaube, wenn es um einen Roman geht, dann wird alles zur Narrative.
Um ungestört arbeiten zu können, hat Cecile Weißbrot, Protagonistin, ein kleines Zimmer in Dresden bezogen. Sie glaubt, die einst vom Krieg verwüstete Stadt sei der richtige Ort, um über die Verwüstungen der Zeit nachzudenken, von denen Virginia Woolf in To the Lighthouse erzählt.
Es ist wirklich am meisten die Abwesenheit von Menschen. Und dann kommt dazu, dass die Ich-Erzählerin eine Freundin verloren hat, die Schriftstellerin ist. Sie wollte sich entfernen sozusagen, also aus dem Ort, wo es geschehen ist, sich entfernen. Aber natürlich bringen wir unsere Geister oder Gespenster mit uns selbst. Und die sind nicht draußen, die sind drinnen. Ja, sie trifft sie. Am Anfang wollte ich den Roman Die Seelen, Les âmes. Ich wollte den Titel und also niemand war damit einverstanden. Und ich hatte auch gedacht, also es klingt vielleicht ein bisschen komisch und es gibt schon Gogol, obwohl es damit nichts zu tun hat, aber mit den gestorbenen Seelen. Aber das war mir wichtig und ich finde es interessant, wie es Leute gibt, die das Buch gelesen haben und von diesen Erscheinungen so bewegt sind und andere, die sie absolut ablehnen. Es sagt auch etwas von der Person, finde ich, und dass man sich nicht so sehr traut, so die Emotionen loszulassen. Es war mir wichtig, also das. Aber ich habe es nicht so gemeint am Anfang. Es war mir ganz unbewusst, dass ich auf diesen Weg gehen würde. Aber das ist beim Prozess des Schreibens, dass es sich wie im Roman, also wie die Ich-Erzählerin diese Erscheinung zuerst in einer Dresdener Straße sieht, habe ich diese Erscheinung sozusagen oder diese Idee, bin ich auf die Idee gekommen beim Schreiben.
Sigrid liest Passagen aus dem Roman Nevermore.
Nächtliche Landschaft. Ich betrachtete ein paar aufgerissene Straßen im Zentrum. Hinter Zäunen ist die Tiefe der Aushebung zu erahnen, eine gewaltige Aushöhlung, die das Fundament eines neuen Gebäudes bergen würde. Immer noch war niemand zu sehen, bis auf die Gespenster meines Lebens, die sich hier verabredet zu haben schienen. Dabei hatte keiner von ihnen hier gelebt oder war auch nur hier vorbeigekommen. Aber die Gespenster kommen vielleicht lieber an Orte, die ihnen unbekannt sind. Sie reisen weiter oder heften sich an die Schritte von Menschen, denen sie folgen, wohin auch immer diese gehen. Vielleicht sahen sie in meiner Begleitung nichts von Dresden. Vielleicht sahen sie nicht. Der Klang der Glocken eines abendlichen Requiems war schon lange verklungen in jener Nacht, in der ich für unbestimmte Zeit an der Elbe stand und, verloren in Raum und Zeit, aufs andere Ufer schaute. Mir schien, als sei ich im Begriff, etwas zu verstehen. Aber was? Man beugte sich hier über das Geheimnis der Stadt, ihren verflossenen Ruhm, die Art Niedergang, der sie nach dem Verschwinden des Landes, der Deutschen Demokratischen Republik, der sie angehört hatte, anheimgefallen war. Alles bleibt in der einen oder anderen Form bestehen. Und das verschwundene Land lebte als Gespenst weiter in dem wieder entstandenen Land. Wie alle Verschwundenen etwas von sich in mir hinterlegt hatten, das mir fortan nicht gehörte, aber das Teil von mir war, während sie irgendwo zwischen Himmel und Erden schwebten und Hoffnungen und Bekümmernissen eine undeutliche Gestalt verliehen.
Einen Augenblick lang erliegt Cecil Weißbrots Protagonistin der Illusion, eine im Konzertsaal neben ihr sitzende Person trage die Züge der verlorenen Freundin. Etwas, schreibt sie, rief nach ihr, im Dunkel des Saals, in den Bewegungen der sich einrichtenden Musiker.
Ja, in der Erwartung ist man ganz offen und bereit, aufzunehmen, was passiert, wenn etwas passiert. Also es ist nicht immer so mit der Musik, also es kann auch langweilig sein in einem Konzert, aber wenn die Musik so überschwemmend ist, dann, ja, das ist auch der Zustand eines Künstlers oder einer Künstlerin. Das ist im Moment, wo du dich als Person vergisst, kannst du am besten schreiben oder malen oder irgendwas komponieren, denn du vergisst, aber du bist trotzdem, was du bist. Du kannst es nicht ablehnen und dich von dir selbst entfernen, aber es ist schwer zu erklären. Es ist ein anderer Gesichtspunkt, wo du offen bist. Und wo du tief in der Kunst bist.
Nevermore. Mit dem Romantitel spielt Cecil Weißbrot auf Edgar Allan Poes berühmtes Gedicht The Raven an. Was immer der um seine verstorbene Geliebte Trauernde den ins Zimmer geflogenen Raben fragt, die gekrächzte Antwort bleibt stets Nevermore. Im Gespräch über das Trauern um einen schmerzlich vermissten Menschen erzählt Cecil Weißbrot, warum ihr jüdische Trauer- und Bestattungsrituale etwas bedeuten.
Wenn jemand gestorben ist, dann muss man, also natürlich gibt es die Beerdigung, und dann muss man einen Monat später, also 30 Tage später, zum Friedhof noch einmal und beten, aber dann nicht mehr, nur ein Jahr nach der Zeremonie, sodass der Tod sozusagen seine Arbeit auch machen kann und sich von den Lebenden entfernen kann. Und dass jedes Mal, wo du zum Friedhof gehst oder wo du betest und den Namen sagst, denn in dem Kaddisch sagst du den Namen der Person, dann zieht es die Person zurück. Und die Idee ist, loszulassen, sodass jeder seine Arbeit machen kann. Das hat mich für diesen Dialog inspiriert, denn ich finde es schon gut. Also, ja, ich glaube, es gibt eine Zeit, wo. Aber das ist auch in dem Evangelium. So mit laisser les morts, enterrer les morts. Es gibt immer noch diese Idee, dass wenn es schon geschehen ist, dann müssen wir separate Wege haben. Und das bedeutet nicht, dass du nicht an die Person denkst, aber nicht sofort. Aber danach kannst du zurückkommen.
Was ist privat, persönlich, an dem Verlust eines Menschen? Was ist kollektiv? Was kann man teilen? Sollen die Erinnerungen im Stillen bewahrt werden? Oder müssen sie, können sie erzählt werden? Das sind Fragen, denen Cecil Weißbrot in ihrem tiefgründigen, offenen Prosawerk nachspürt.
Und Anne Weber, die auf Deutsch und Französisch Literatur schreibt und eigene Bücher wie die zahlreicher Gegenwartsautoren in beide Sprachen übersetzt, hat Nevermore ins Deutsche übertragen. Kongenial. Schön ist auch, dass der Göttinger Waldstein Verlag die Übersetzung des Romans nur wenige Wochen nach dem Erscheinen in Frankreich publiziert hat. Die deutsche Übersetzung von Camille de Toledos Thésée, sa vie nouvelle, kommt im Herbst 2022 heraus. Wir freuen uns schon sehr darauf. Karin Uttendörfer hat die Arbeit daran begonnen. Sie hat Jean-Baptiste Delamau, Mathieu Riboulet, Eric Azon und anderen französischen Autoren und Autorinnen eine deutsche Stimme gegeben. Auch Ryoko Sekiguchi.
Die in Tokio geborene Lyrikerin und Autorin lebt seit 1997 in Paris. Für das Buch Nagori, die Sehnsucht nach der von uns gegangenen Jahreszeit, haben Ryoko Sekiguchi und ihre Übersetzerin im September den Prix Première erhalten. Das Deutsch-Französische Kulturinstitut Tübingen und das Institut Français Deutschland haben diesen Preis 2020 neu gestiftet. In die Auswahl kommen einmal jährlich Bücher von französischsprachigen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden sind.
Ryoko Sekiguchi erzählt im Prolog ihres Buches vom Besuch eines Bistros, in das sie immer geht, wenn sie nach Japan zurückkehrt. Sie sitzt dann am Tresen und schaut dem älteren Koch bei der Arbeit zu. Früher war er Küchenchef in einem Gourmet-Restaurant. Dann beschloss er, seine eigene Küche in einem Vorort von Tokio zu verwirklichen. Als er Ryoko einmal ein Gemüsegericht servierte, das nicht mehr zur Jahreszeit passte, fragte sie nach den Gründen. Und er antwortete: »Mademoiselle, da ich sehr viel älter bin als Sie, weiß ich nicht, ob ich dieses Gemüse auch im nächsten Jahr noch genießen darf.« Und mit dieser Antwort wurde eine Spur gelegt. Ryoko Sekiguchi beschreibt, warum sich in Japan die vier Jahreszeiten bis zu 72 Mal aufspalten. Und sie macht uns vertraut mit dem, was Nagori alles bedeuten kann. Als Übersetzerin ist Karin Uttendörfer tief eingetaucht in einen fremden Kosmos. Wir haben sie gefragt, ob man nur kongenial übersetzen kann, wenn man bereit ist, ständig dazuzulernen und sich mit den eigenen Vorstellungen von unserem Platz in dieser Welt auseinanderzusetzen.
Ich fremdel immer ein bisschen mit dem Begriff kongenial übersetzen. Aber wenn man ihn so versteht, dass man ebenso stimmig und inhaltlich kohärent und schöpferisch übersetzt, und übersetzen heißt schreiben, wie der Autor oder wie die Autorin, dann eindeutig ja. Also für mich ist das Faszinierende am Übersetzen, dass man so viel Neues kennenlernt und dass sich einem richtig neue Welten auftun und dass man die eigenen Vorstellungen immer hinterfragen muss, dass man sie auch verändern muss, dass man sie erweitern muss. Und so ging es mir mit dem Konzept Nagori. Das ist nur schwer fassbar und sehr komplex. Es lässt sich nämlich auf alle Bereiche des japanischen Lebens beziehen, auf nahezu alle. Es steht vor allem für die Spur und eine spürbare Präsenz einer Sache, einer Person und vor allem im Buch, aber vor allem immer einer Jahreszeit, die gerade am Vergehen ist oder die schon verschwunden ist. Und diesem Vergehen und Verschwinden wohnt schon die Sehnsucht nach Wiederkehr und auch natürlich die Trauer des Abschieds inne. Aber man nennt auch die negativen Auswirkungen eines Ereignisses Nagori. Man sagt zum Beispiel das Nagori eines Erdbebens oder einer Krankheit. Noch weiter gefasst steht Nagori für alles, was zurückbleibt. Wie etwa ein Kind all die an seine Eltern erinnert, die sie noch zu Lebzeiten gekannt haben, oder auch die Früchte und die Blüten, die am Saisonende noch an den Bäumen hängen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es ist also die Spur von etwas. Und es kann sich sogar auf den Tod und auf das Sterben beziehen. Und es evoziert immer einen Abschiedsschmerz.
2014 war Ryoko Sekiguchi ein Jahr lang Stipendiatin in der Villa Medici in Rom und als die Zeit dort zu Ende ging, hat sie sich mit einem gigantischen Bankett, in dem alle vier Jahreszeiten durchlebt werden, verabschiedet. Den Speiseplan für ein Diner mit 100 Zutaten hat sie ihrem Buch auf den letzten Seiten beigefügt. Bettet sie diese besondere Erfahrung, die sie ihren Mitstipendiaten geschenkt hat, auch in einen größeren Kontext ein?
Nagori wirkt auf mich wie eine Offenbarung der Welt über den Gaumen. Sekiguchi geht es um die ganz essentiellen Themen des Lebens, um die Erfüllung im Hier und Jetzt, Körperlichkeit, das Werden, das Vergehen. Und der große Kontext ist ihre Meditation über die Zeit und die Vergänglichkeit. Die zyklische Zeitlichkeit, der Jahreszeiten und Pflanzen, die immer wiederkehren, und die lineare Zeitlichkeit, die strikt auf den Tod zugeht und der wir alle Menschen unterliegen. Und es ist faszinierend, wie sie die Jahreszeiten und Nahrungsmittel beschreibt und sie mit unseren Körpern und unseren Seelenzuständen in Beziehung setzt. Und diese 100 Zutaten für das Abschiedsdiner listet sie einzeln auf wie Teilnehmende, jede einzeln für sich als eigenständige Lebewesen. Und diese Auflistung ist wirklich sehr berührend, die hat mich total berührt. Und sie stellt die Lebensmittel als eigenständige Lebewesen vor und bettet sie eben ein in das große Ganze. Ebenso wie wir Menschen sind sie Teil dieses großen Ganzen. Und wenn wir Menschen das nicht berücksichtigen, hat es erstens, sehen wir ja, radikale ökologische schlimme Folgen. Außerdem versäumen wir was ganz Wesentliches. Denn über die Nahrung, über die Aufnahme in unsere Körper dieser Pflanzen, dieser Geschmäcker, dieser Aromen, wenn wir sie essen, können wir ganz real an der zyklischen Zeit teilhaben. Und für die Stipendiaten in der Villa Medici war das Besondere, dass sie nur ein Jahr Villa-Lebenszeit hatten, dass sie also den Zyklus der 4 Jahreszeiten alle dort nur einmal durchlebt haben. Und diese Endlichkeit war ihnen immer schmerzlich bewusst, schmerzlich oder nicht schmerzlich, auf jeden Fall war es ihnen bewusst und hat diese Zeit zu etwas ganz Intensivem gemacht.
Wenn Übersetzer und Übersetzerinnen über ihre Arbeit sprechen, dann hört man öfter, dass die hohe Konzentration auf den Text und den Sprachklang körperliche Kraft kostet. Wie erlebt Karin Uttendörfer es, über Monate, manchmal vielleicht mehr als ein Jahr oder sogar Jahre, mit einem Text zu leben?
Übersetzen ist wirklich eindeutig auch ein intensiver körperlicher Vorgang. Eine richtig körperliche Anstrengung. Die Übersetzung von Nagori zum Beispiel, das so elegant und leichtfüßig geschrieben ist, hat mich in einen viel leichteren Zustand versetzt. Ich war empfindsamer, achtsamer für meine Umgebung und für die Pflanzen, aber keineswegs im esoterischen Sinn, sondern ganz bodenständig konkret. Ich habe zum Beispiel konzentrierter gegessen, auch mich selbst beim Essen ganz bewusst wahrgenommen, ganz anders wahrgenommen. Beim Übersetzen von Jean-Baptiste Delamos Familiensaga Tierreich hingegen habe ich mich sehr schwer gefühlt. In dem Buch geht es um die Übertragung von Gewalt und ich habe diese Geschichte der Gewalt immer mit mir herumgetragen. Und es hat mich auch körperlich stark gefordert. Ich habe schlechter geschlafen, ich habe abgenommen. Also es war eine richtig körperliche Anstrengung. Das Leben mit und zum Teil ja auch in einem Text ist eine ganz intensive und intime Beziehung. Im Augenblick des Übersetzens kann ich sagen, ist es eigentlich die intensivste Beziehung, die ich überhaupt habe in dem Augenblick. Derzeit arbeite ich versetzt gleichzeitig an 2 sehr unterschiedlichen Werken. Also das fühlt sich an, wie in einer Art Dreierbeziehung zu leben. Merke ich das besonders. Denn eigentlich fordern und erfordern beide auch Ausschließlichkeit. Also ich arbeite an dem von euch bereits vorgestellten wunderbaren Roman von Camille de Toledo, Thésée sa vie nouvelle, und an einem ganz großen literarisch-anthropologischen Werk. Das mache ich zusammen mit Tim Tschaschkalik. Wir übersetzen La Chute du Ciel, der Sturz des Himmels von David Coppenava und Bruce Albert für den Matthes und Seitz Verlag Berlin. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Einerseits müssen wir die Reden des Yanomami-Schamanen Coppenava im Deutschen quasi neu erfinden, also ganz sprachschöpferisch eine neue Sprache erfinden. Daneben aber, da es ein riesiges Werk ist, auch wissenschaftlich begleitet sozusagen, müssen wir monatelange anthropologische Lektüren leisten, müssen, um uns in das Thema einzuarbeiten, die üppigen wissenschaftlichen Anhänge und Apparate übertragen und überprüfen. Es gibt Glossare zur Sprache, Pflanzenwelt und zur politischen Situation, eine riesige Bibliografie. Das ist also tatsächlich ein jahrelanges Engagement für dieses Buch, weit über das textliche Übersetzen hinaus. Wir denken sogar daran, für die Buchpräsentation eine Ausstellung auf die Beine zu stellen und sind auch schon mit einigen Museen in Kontakt.
Und was liebt Karin Uttendörfer am Beruf der literarischen Übersetzerin so sehr?
Mich inspiriert, dass ich ständig Neues lerne und dass ich mir ganz unbekannte Welten entdecke. Aber ich glaube, dass dieses Existenzielle und Intensive, das ich im Austausch mit dem Text erlebe, dass es das ist, was ich am meisten liebe. Als Übersetzerin bekomme ich wirklich das Dringlichste, das Gekonnteste, eigentlich das Beste des jeweiligen Autoren oder der Autorin anvertraut. Und es ist jedes Mal aufs Neue eine große Herausforderung, ein riesiges Abenteuer und auch eine Verantwortung, diese literarische Stimme, diese Vision des Autors ins Deutsche zu bringen und es im Deutschen so zu erschaffen, dass es ebenso dringlich, schön oder nicht schön, ebenso literarisch, vernehmbar und erlebbar ist wie im Original. Man kann auch scheitern, das Risiko ist immer da, aber somit auch die Intensität. Außerdem genieße ich es doch im Text, Dinge leben und ausprobieren zu können, die ich im realen Leben mich vielleicht nie trauen würde oder auch gar nicht unbedingt erleben möchte. Und das ist mir noch wichtig, ich glaube wirklich an den Sinn meines Tuns, an die Relevanz von Literatur im Allgemeinen und von fremder, also übersetzter Literatur im Besonderen. Für mich ist es so, dass ich denke, dass diese Literatur uns so treffen, bewegen, transformieren kann wie wenig anderes.
Im Wintersemester 2021-22 nimmt Karin Uttendörfer, eine Gastdozentur des Deutschen Übersetzerfonds, an der Universität des Saarlandes wahr. Es geht um die Weltvermittlung von Kulturen. Im Zentrum der Vorlesungen stehen die Reden des Yanomami-Schamanen Davi Kupinawa an die Weißen. Und das war die 10. Folge von Literamur. In der nächsten Ausgabe treffen wir uns mit unserer Kollegin Pascal Üge, deren Buch Mädchenschule gerade erschienen ist. Wir freuen uns über ihr Echo auf die Sendungen. A bientôt, sagen Clarisse Cosset und
Sigrid Brinkmann.